Zerstörer von Gora. Die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Geschrieben von Cornelius Schick. Gesprochen von Frederik Flegel. Und nun viel Vergnügen euch. Zweiter Teil der Geschichte, der Mann am Meer. Der Sturm hatte die ganze Nacht getobt. Doch als am Morgen die ersten Sonnenstrahlen die Wolken durchbrachen, lag das Meer friedlich da und glitzerte im goldenen Licht. Es war ein ungewöhnlich warmer Tag in Weißenhafen. Henny atmete tief ein, ließ die salzige, frische Luft durch die Nase strömen und seufzte vor Freude. Schon früh war sie mit ihrer Oma und ihrer Mama zum Strand gegangen, wo das Wasser unzählige Holzstücke angeschwemmt hatte. Gemeinsam sammelten sie das Treibholz ein. »Ein kleines Geschenk des Meeres«, sagte Oma und lachte zufrieden. Henny zog eine Augenbraue hoch. »Geschenk? Na, wenn schwere, nasse Holzklumpen so etwas wie Geschenke waren, wollte sie lieber keine weiteren haben. Aber sie behielt den Gedanken für sich. Sie bückte sich und hob ein besonders schleimiges Stück Holz auf. Dabei wanderte ihr Blick über den Strand, weiter zur Bucht und schließlich hinüber zum Hafen. Die kleinen Fischerboote schaukelten sanft auf den Wellen, doch zwischen ihnen ragte der stolze Zweimaster der Kapitänin hervor. An Deck herrschte geschäftiges Treiben. Matrosen luden Kisten und Säcke aus, die Ware der fahrenden Händler, die entlang der Küste Goras reisten. Was die wohl alles dabei haben? Hennys Bauch kribbelte vor Neugier. Der Markt war immer spannend, aber an den Tagen, an denen die fahrenden Händler ankamen, lag ein Hauch von Magie in der Luft. Ein leises, hoffnungsvolles Lächeln huschte über ihr Gesicht. Vielleicht würde Mama ihr etwas kaufen. Oder Oma. Gerade als sie nach einem weiteren Stück Holz greifen wollte, hielt sie erschrocken inne. Unter dem Treibgut hatte sich ein kleiner Tintenfisch verborgen. Seine Tentakel zuckten nervös und seine winzigen Augen schienen Henny direkt anzustarren. »Ih!« Sie ließ das Holz fallen und sprang zurück. Ihr Herz klopfte wild, als ihr die gruselige Geschichte vom Vortag wieder einfiel. Mit zitternden Fingern griff sie nach einem Knüppel, um das seltsame Wesen zu erschlagen. Doch dann hielt sie inne. Verlegen musterte sie den kleinen Tintenfisch und dachte, »Wahrscheinlich findest du mich genauso unheimlich wie ich dich.« Ein leises Lachen entfuhr ihr. Vorsichtig schob sie das Tier mit einem Stück Holz zurück ins Wasser. Der Tintenfisch zappelte kurz. Dann glitt er davon, zurück in die schützenden Wellen. Für einen Moment glaubte Henny ein dankbares Winken mit einem Tentakel zu sehen, bevor er verschwand. Noch immer dachte Henny an die unheimliche Geschichte der Kapitänin, ihr Blick wanderte zum Hafen und da bemerkte sie plötzlich eine Gestalt, die vom Schiff kam. Es war der Mann, den sie gestern Abend am Hafen beobachtet hatte. Dieser seltsame Händler, den die Wache als Reliktar bezeichnet hatte. Henny konnte den Blick nicht von ihm wenden. Auch jetzt strahlte er diese eigenartige, fast unnahbare Aura aus, die sie schon am Abend zuvor gespürt hatte. Er war so anders als die anderen Händler. Die meisten waren laut, bunt gekleidet und hatten dickliche Bäuche. Dieser Mann hingegen trug schlichte, abgetragene Kleidung. Sein wettergegerbtes Gesicht war voller Falten. Noch merkwürdiger war, dass er kaum Waren bei sich hatte. »Was mag er verkaufen?«, fragte sie sich. »Henny!« Omas Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Sie stand am Strand, neben einem Boot, das gerade anlandete, und winkte Henny zu. Ihr Opa war mit ihren Brüdern und dem Onkel vom Fischen zurückgekehrt. Gemeinsam schoben sie Opas altes, aber robustes Boot durch die letzten Wellen ans Ufer. Helft mir mal, rief Opa, während der Onkel das Tau nahm, um das Boot an einem großen Felsen zu verteuen. Die Männer strahlten vor Freude. Der Fang war gut gewesen. Henny lief ihnen entgegen, ihren Korb voller Treibholz in der Hand. Sie hob ihn stolz in die Höhe und rief: Wir hatten auch einen guten Fang. Nach einer kurzen Pause machten sich alle gemeinsam auf den Weg. Zunächst zum Wirt am Berg, um beide Fänge zu verstauen, und dann weiter zum Markt. Sie schlenderten am Hafen entlang und schließlich über die große Straße zum Marktplatz, dem wohl schönsten Ort in ganz Weißenhafen. Rund um den Platz reihten sich prächtige Fachwerkhäuser aneinander, die in allen erdenklichen Farben leuchteten. Auf dem Markt herrschte bereits geschäftiges Treiben, Stimmengewirr, feilschende Händler und ein Duftgemisch aus frischen Kräutern, gebratenem Fleisch und süßem Gebäck. Henny liebte den Markt. Doch die Stände der fahrenden Händler waren das eigentliche Spektakel. Ihr Herz klopfte aufgeregt, während sie zwischen den Menschen hindurchspähte, um einen ersten Blick auf die besonderen Waren zu erhaschen. Doch zunächst half sie Oma und Mama beim Einkaufen. Brennholz und Fisch brauchten sie nicht, das hatten sie ja selbst. Aber Kerzen von der Kerzenzieherin, frisches Fleisch vom Metzger und ein Fass Wein vom fahrenden Händler standen auf der Liste. Auch ein paar Kräuter für Omas schmerzenden Rücken wurden besorgt. Die mürrische Apothekerin, die sie dabei bediente, hatte ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Und Henny war froh, sie loszuwerden. Als sie am Brunnen vorbeikamen, saß dort das alte Müllerchen umringt von einer Gruppe Kinder. Mit rauer Stimme erzählte er schaurige Geschichten von Druden, Dunkelchen und all den unheimlichen Wesen, die angeblich im Weißen Wald lauerten. Eines Nachts, als ich in den Bergen übernachtete, wachte ich auf und da sah ich sie. Seine Stimme wurde leiser. Dunkelchen. Kleine, fiese Wesen mit boshaften Gesichtern, die mich aus dem Dunkeln anstarrten. Henny entdeckte ihre beste Freundin Marleen zwischen den Kindern. Sie beugte sich zu ihr und flüsterte: Ich muss dir unbedingt erzählen, was gestern passiert ist. Marleen sah sie neugierig an, doch in diesem Moment rief Mama bereits nach ihr. Henny verzog das Gesicht.
Na gut, ich erzähle dir morgen alles, versprochen.
Marleen nickte und drehte sich wieder zum Müllerlein um, als dieser weitererzählte: Und dann schlich das Wesen lautlos auf mich zu. Endlich führte Oma Henny zu den Ständen der fahrenden Händler. Hennys Augen leuchteten, als sie all die exotischen Waren sah. Fein gearbeitete Schmuckstücke, bunte Stoffe, geheimnisvolle Gewürze und Dinge, deren Namen sie nicht einmal kannte. Ein Stand hatte es ihr besonders angetan: der Tuchhändler. Vor ihm lagen Ballen mit Stoffen in allen Farben und Mustern. Leuchtend rote Seide, bestickte Borten und weiche, bunte Wollstoffe. Henny blieb stehen. Ihr Blick fiel auf ein rosafarbenes Tuch, das zart in der Sonne schimmerte. Sie hielt den Atem an, als Oma lächelte und den Stoff kaufte. Hennys Herz hüpfte vor Freude. Rosa war ihre Lieblingsfarbe und sie wusste, dass Oma etwas ganz Besonderes daraus nähen würde. Während sie den Ballen in den Armen hielt, begann ihre Fantasie bereits zu fliegen. Vielleicht würde es ein Kleid werden oder ein Umhang. Henny konnte es kaum erwarten, es herauszufinden. So schlenderten sie weiter von Stand zu Stand, bis sie an einem kleinen, unscheinbaren Stand Halt machten. Ein verwittertes Schild verkündete: BV Morgenrot, Relikta. Altes und Seltenes aus ganz Gora. Henny schluckte. Das war der Mann vom Hafen. Aus der Nähe wirkte er genauso geheimnisvoll wie aus der Ferne. Vielleicht sogar noch mehr. Seine Haltung war ruhig, fast regungslos, und doch schien er alles um sich herum wahrzunehmen. Die meisten Menschen machten einen Bogen um seinen Stand, als ob sie etwas an ihm störte. Auch Henny hätte am liebsten schnell weitergehen wollen. Doch Ludi rief laut: Mama, können wir uns das mal ansehen? Und so standen sie bald vor dem Stand, von BV Morgenrot. Eine seltsame Aura umgab den Stand des Reliktars. Ludi und Ferdi musterten neugierig die Waren, doch ihre Aufregung verflog schnell. »Das ist ja alles nur altes Zeug«, murmelte Ludi enttäuscht. Ferdi stimmte zu. »Was soll man denn damit anfangen?« Der Stand war eine Ansammlung von seltsamen Dingen. Verbeulte Kannen, zerkratzte Schalen, alte Werkzeuge und merkwürdige Gegenstände, deren Zweck niemand erahnen konnte. Kurzum, Plunder und Krimskram. Aber Herrn Morgenrot schien die Enttäuschung der Jungen nicht im geringsten zu stören. Er stand einfach da, ruhig und unbeeindruckt, als gehörte ihm alle Zeit der Welt. Henny fiel zwischen all dem Gerümpel allerdings eine Karte auf. Sie trat näher und betrachtete sie genauer. Es war eine alte, handgezeichnete Karte der Insel Gora. Die Karte war schon fleckig und klebrig, doch sie war wunderschön gestaltet, mit feinen Linien und kleinen Illustrationen, die Dörfer, Berge und Wälder zeigten. Henny beugte sich tiefer über das Papier. »Gefällt sie dir?« Die Frage kam so plötzlich, dass Henny zusammenzuckte. Die Stimme war ruhig, warm und unerwartet angenehm. Sie gehörte Herrn Morgenrot. Henny blickte auf und sah ihn an. Seine Augen schienen sie zu durchdringen, doch zugleich lächelten sie. Sie nickte. Herr Morgenrot fuhr fort. »Das ist eine ganz besondere Karte, mindestens 200 Jahre alt. Sie zeigt ganz Gora.« Henny schaute wieder auf die Karte. Sie war fasziniert. Schließlich blickte sie mit großen Augen zu ihrer Mama. Doch Mama schüttelte bestimmt den Kopf. »Nein, Henny, so etwas brauchen wir nicht.« Mit ihrem besten Hundeblick und zarter Stimme flehte sie, »Bitte, bitte, bitte!« So ging das eine ganze Weile. Schließlich fiel sie auf die Knie und flehte ihre Mutter mit Hundeblick an. Ludi und Ferdi verdrehten die Augen. »Immer macht sie den Hundeblick«, flüsterte Ludwig missmutig zu Ferdinand. Dann stimmten die beiden lachend ein. Sie fielen auf den Boden und flehten ihre Mutter an, die Karte zu kaufen. Allerdings nur, um ihre Schwester zu ärgern. Mama seufzte und verdrehte die Augen, konnte sich aber ein Lächeln nicht verkneifen. »Na gut, ich gebe auf.« Henny quietschte vor Freude, als Herr Morgenrot die Karte vorsichtig einrollte. »Nur 2 Heller für die kleine Dame. Als Geschenk«, sagte er mit einem sanften Lächeln, das trotz allem etwas Trauriges hatte. Mama holte 2 kupferfarbene Heller hervor und reichte sie ihm. Während Herr Morgenrot danach griff, glitt ein silberner Anhänger unter seinem Umhang hervor, eine kleine, kunstvoll gearbeitete Muschel, die im Sonnenlicht funkelte. Henny konnte den Blick nicht abwenden. Die Muschel schimmerte im Licht, als würde sie in ihrem Inneren eine winzige Flamme bergen. Fast automatisch streckte sie die Hand aus. Doch in diesem Moment spürte sie Mamas sanften Griff an ihrem Arm. »Komm, Henny, wir gehen nach Hause.« Während sie sich vom Stand entfernten, blickte Henny noch einmal zurück. Herr Morgenrot stand ruhig da, aber der merkwürdige Anhänger war verschwunden. Enttäuscht drehte sie sich um und folgte ihrer Familie nach Hause. Zu Hause angekommen im Wirt am Berg, saßen sie draußen und genossen den seltenen warmen Tag. Vor ihnen stand der frisch gebackene Apfelkuchen der Großmutter, der herrlich nach Zimt duftete. Auch die Großmutter gönnte sich endlich eine Pause. Während sie den warmen Apfelkuchen genossen, zündete Opa seine Pfeife an und räusperte sich. Henny wusste, was das bedeutete. Eine Geschichte. Selbst sie, die sonst oft abschweifte, wenn der Opa erzählte, hörte diesmal aufmerksam zu. Er sprach von seiner Zeit auf hoher See, als erster Offizier auf einem Schoner. Henny wusste nicht genau, was ein Schoner war, aber das war ihr egal. Opa erzählte von den Briganten, wilden Seeräubern, die die Meere und Küsten von Gora unsicher machten. »Die Briganten sind gnadenlos«, begann er. Bevor wir die Wachtürme auf den Bergen aufgestellt haben, kamen sie oft in der Nacht. Sie haben geplündert, gebrandschatzt und ganze Siedlungen zerstört. Aber diesen Zahn haben wir ihnen gezogen. Seither trauen sie sich nur noch, kleine Schiffe auf dem Meer anzugreifen. Ach, ich kann mich besonders an zwei Dörfer nördlich von Weißenhafen erinnern. Die hatten es schwer mit ihnen. Opa, nördlich von Weißenhafen gibt es doch gar keine Dörfer, rief Ferdi, freundlich, aber protestierend. Opa lächelte verschmitzt und zog genüsslich an seiner Pfeife, bevor er weitersprach. Stimmt, die gibt es heute nicht mehr. Aber früher gab es dort zwei kleine Siedlungen, die Eisbucht und die Kiefernhalbinsel. Die Eisbucht wurde immer wieder von den Lokäer angegriffen, bis sie schließlich aufgegeben wurde. Und die Kiefernhalbinsel. Er machte eine bedeutungsvolle Pause und blies den Rauch in den Himmel. Die wurde von den Briganten überfallen und völlig zerstört. Henny lauschte gespannt und zog ihre neue Karte hervor. Vorsichtig breitete sie sie auf dem Tisch aus. Ihre Finger wanderten nach Norden, über die vertrauten Küstenlinien von Weißenhafen hinaus. Da waren sie, die Eisbucht und die Kiefernhalbinsel, fein eingezeichnet und mit ihren Namen beschriftet. Opa hatte recht, murmelte Henny, während sie die Karte weiter studierte. In diesem Moment gähnte die Tante laut und streckte sich. Henny sah auf und fragte neugierig, »Warum bist du so müde? Hast du dich gestern Abend noch lange mit dem Matrosen unterhalten?« Der Onkel verschluckte sich und ihre Brüder brachen in schallendes Gelächter aus. Auch die Tante lächelte verschmitzt. »Ja, wir haben uns noch ein bisschen, unterhalten«, sagte sie beiläufig und nahm lächelnd einen Schluck Tee. Henny verdrehte die Augen. »Erwachsene«, murmelte sie leise und widmete sich wieder ihrer Karte. Ihr Blick schweifte über die Westküste der Insel. Nördlich von Weißenhafen lagen, wie Opa erzählt hatte, die beiden verlassenen Orte Eisbucht und Kiefernhalbinsel. Die Westküste hinab gab es nur einen winzigen Ort namens Kleinbucht. Danach folgte eine lange, wilde Küste, bis schließlich in der Mitte Schönhafen auftauchte, die größte Stadt an der Westküste. Puh, dachte Henny, wir sind hier oben wirklich ganz schön allein. Danach reihten sich kleinere Orte wie Perlen auf einer Kette. Westwacht, Grünbucht, Guthafen und Waldbrandung. Henny fuhr mit dem Finger über die Karte, folgte den geschwungenen Küstenlinien und ließ die Namen auf sich wirken. Erst jetzt fiel ihr auf, wie riesig der Weiße Wald im Norden war und wie weit die Schneeregionen reichten, fast über die halbe Insel. Erst bei Schönhafen wurde es grüner und der Süden wirkte völlig karg und öde. Da sah Henny auch an der Südküste die zerstörten Häfen, von denen sie gestern Abend im Wirtshaus gehört hatte, Wüstenhafen, Palmenbucht und weiter östlich auf einer Landzunge Ostenhafen. Henny schluckte. Irgendwie wurde ihr mulmig bei diesen Namen. Wenigstens waren diese Orte weit weg von Weißenhafen. Ihr Blick wanderte über die Südspitze Goras, vorbei an einem kleinen Gebirge namens Wüstenlande, ins Innere der Karte. Dort war das Papier leider stark verschmutzt, aber Henny war fasziniert, dass so viele Orte und Landschaften eingezeichnet waren. Ihre Augen wanderten weiter zur Ostküste, voller großer und kleiner Buchten. Dort fiel ihr auch die große Stadt im Osten auf, Ostland, umgeben von vielen kleinen Orten wie Sturmbucht, Tiefhafen und anderen. Schließlich schweifte ihr Blick zurück ins Landesinnere, zu den Flüssen und Bergen, die so detailreich eingezeichnet waren. In der Mitte der Insel entdeckte sie ein gewaltiges Bergmassiv, die Feuerberge. »Opa, sag mal, warst du jemals im Inneren von Gora?« Opa lachte und winkte ab. »Nein, Henny, und wer das behauptet, will dir auch ein totes Pferd verkaufen. Das Innere von Gora ist wüst, kalt und einfach gefährlich.« Henny nickte und strich mit den Fingern über das alte Papier. Eine Frage schoss ihr durch den Kopf. Wenn niemand je dort war, warum hat dann jemand all das gezeichnet? Eine frische Brise wehte vom Hafen herüber, brachte den Geruch von Salz und Fisch mit sich und ließ die Blätter des Kastanienbaums rascheln. Sanfte Wellen rauschten leise gegen die Hafenmauer und vermischten sich mit dem rhythmischen Schnitzen ihrer Brüder, die unter dem alten Baum saßen und Holzfiguren formten. Die warme Sonne ließ am Nachmittag nach und Henny zog ihre Strickjacke enger um sich. Sie saß ein Stück entfernt auf einem Felsen, die Karte vor sich ausgebreitet. Mit dem Finger folgte sie den geschwungenen Linien der Wege, während sie versuchte, sich ein Bild von der Umgebung zu machen. Doch plötzlich hielt sie inne. Herr Morgenrot. Er war vom Schiff gestiegen und sah sich jetzt aufmerksam um. Henny runzelte die Stirn. Sein Blick war so merkwürdig. Eine seltsame Unruhe stieg in ihr auf und sie beobachtete ihn genauer. Dann zog Herr Morgenrot etwas aus seinem Umhang. Es war der muschelförmige Anhänger vom Markt, der im Sonnenlicht glitzerte. Hennys Augen weiteten sich. Etwas an diesem Anhänger faszinierte sie. Doch sie biss sich auf die Lippe. Was machte er da? Es ging sie nichts an, das wusste sie. Aber die Neugier, die in ihr aufstieg, war wie ein loderndes Feuer. Ein Schmunzeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Warum eigentlich nicht?«, murmelte sie. Sie sprang auf, stopfte die Karte hastig in die Tasche ihrer Wolljacke und folgte Herrn Morgenrot. Er ging gemächlich den Hafen entlang und Henny hielt vorsichtig Abstand. Zunächst wirkte es, als würde er ziellos umherlaufen. Hier blieb er stehen. Dort ließ er seinen Blick über die Boote und das Wasser schweifen. Doch nach und nach veränderte sich etwas. Seine Schritte wurden zielstrebiger, sein Blick konzentrierter. Bald führte er sie aus der Stadt hinaus, die Bucht entlang und weiter ins hufeisenförmige Tal. Der Weg schlängelte sich an Feldern und Wiesen vorbei. Dann blieb Herr Morgenrot stehen. Er stand vor dem alten Weg, der hoch zu den Hufeisenbergen ging und dann tief in den weißen Wald hineinführte. Henny zog eine Augenbraue hoch. Kaum jemand benutzte diesen Pfad, außer den Holzfällern, die nur bis zu den Berghängen vordrangen. Henny schlich ein Stück näher heran. Doch Herr Morgenrot betrachtete den Weg nur aufmerksam und ging dann weiter. »Was findet er daran so interessant?«, fragte sie sich. Schließlich wandte sich Herr Morgenrot wieder der Stadt zu. Er ging langsam, nein, fast schleichend durch die Gassen. Henny beobachtete ihn aus sicherer Entfernung und wunderte sich immer mehr. Er vermied die großen Straßen und huschte stattdessen durch die verwinkelten Gassen der Stadt. Immer wieder blieb er stehen, sah sich um und zog diesen muschelartigen Anhänger hervor, den er zwischen seinen Fingern drehte. Aus Angst, ihn zu verlieren, blieb Henny dicht an ihm dran. Gerade wollte sie ihm um eine Ecke folgen, als sie plötzlich seine Stimme hörte. Sie wusste nicht, mit wem er sprach, aber es war eindeutig Herr Morgenroths warme, tiefe Stimme. Nur klang sie diesmal nicht freundlich, sondern bedrohlich und geheimnisvoll. »Ja, heute können wir es machen. Eine kurze Pause. Nein, wir treffen uns abends. An der Bucht, beim dritten Glockenschlag.« Henny hielt den Atem an. Plötzlich verstummte er. Hatte er sie gehört? Langsam trat Herr Morgenrot aus der Gasse heraus. Henny duckte sich schnell hinter ein altes Holzfass und hielt sich die Hand vor den Mund, um keinen Laut von sich zu geben. Herr Morgenrot blieb kurz stehen, sah sich um und ging dann zügig Richtung Hafen zurück. Henny wartete, bis er außer Sichtweite war. Dann atmete sie tief durch und spähte vorsichtig in die Gasse, in der er gestanden hatte. Doch die Gasse war leer. Kein Mensch war zu sehen. Henny runzelte die Stirn. Mit wem hat er hier gesprochen? Ein schlimmer Verdacht kam in Henny auf. Jemand aus Weißenhafen? Fragte sie sich. Während sie noch in die Gasse starrte, bemerkte Henny nicht, dass sich hinter ihr zwei Gestalten aus den Schatten der Häuser lösten. Lautlos schlichen sie näher. Auf Zehenspitzen, wie Jäger, die ihre Beute umkreisen. Henny war so in ihre Gedanken vertieft, dass ihr die Schritte hinter ihr völlig entgingen. Dann, eine Hand packte sie am Arm. Henny schrie auf. Vor Schreck riss sie sich los, trat blindlings nach hinten und traf dabei jemanden heftig am Schienbein.
Aua!
Ertönte ein lauter Schmerzensschrei, gefolgt von schallendem Gelächter. Hallo, Schwesterchen. Lass gut sein, das war doch nur ein Scherz. Henny erkannte die Stimmen ihrer Brüder. Sie wirbelte herum und ihre Wut kochte hoch. Ludwig, Ferdinand, ihr seid so blöd. Die beiden hielten sich vor Lachen die Bäuche. Das war's wert, prustete Ludi und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Ihr seid solche Hornochsen. Ich hätte mich fast zu Tode erschreckt, fauchte Henny und funkelte die beiden an. Ferdi grinste breit. Das war ja der Plan. Sauer trat Henny gegen Ferdis Schienbein, woraufhin dieser laut »Au« rief. Noch ehe noch mehr hätte passieren können, ging ein Fenster auf und die Apothekerin beugte sich mit verkniffenem Gesicht heraus. Ihre Miene war so verzogen, als hätte sie gerade in einen sauren Hering gebissen. Mit ihrer kratzigen Fistelstimme schimpfte sie: »Was seid ihr für ungezogene Belger? Wartet nur, bis ich euch in die Finger kriege. Euch Rotzgören zieh ich das Fell über die Ohren.« Henny, Ludi und Ferdi dachten jedoch gar nicht daran, sich erwischen zu lassen. Kichernd rannten sie durch die nächste Gasse und ließen die zeternde Apothekerin hinter sich, die ihnen noch wütend hinterherrief: »Eure Mama wird von mir hören.« Erst bei einem Brunnen kamen die drei außer Atem zum Stehen. Ludi grinste schelmisch und wandte sich an Henny. »Und? Warum treibst du dich bei der Apothekerin rum? Willst du ihr einen Streich spielen? Sag Bescheid, dann machen wir mit.« Henny, immer noch schnaufend und verärgert, funkelte ihre Brüder an. Sie war noch immer sauer. Doch schließlich seufzte sie, setzte sich auf den Brunnenrand und erzählte ihnen alles, was sie über Herrn Morgenrot und seine seltsamen Machenschaften mitbekommen hatte. Ihre Brüder hörten aufmerksam zu, ihre Augen wurden immer größer. Ferdi runzelte die Stirn und sagte nachdenklich: »Der Kerl stinkt gegen den Wind wie ein alter Fisch.« Ludi nickte zustimmend. »Ja, irgendwas führt er im Schilde. Aber nur was und mit wem hat er in der Gasse gesprochen?« Henny zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, aber ich will es herausfinden. Heute Abend werde ich ihn beobachten und sehen, mit wem er sich trifft.« »Und dann?« fragte Ferdi. »Dann erzählen wir es Mama. Und sie kann es der Stadtwache sagen.« Die Brüder nickten und grinsten. »Na gut, wir kommen mit«, rief Ludi. Und Henny wusste, dass es kein Nein geben würde. Die Sonne ging unter und im Wirtshaus gingen die Lichter an. Es wurde wieder gemütlich. Die Matrosen und die Kapitänin, die morgen in See stechen wollten, kehrten zurück, um sich ein letztes Mal richtig zu amüsieren. »Da wollen wir uns doch mal in Stimmung bringen«, riefen sie lachend, während Krüge aneinander stießen. Die Fahrt um die Nordspitze nach Osten würde fast 2 Wochen dauern und sie wollten den Abend gebührend feiern. Etwas abseits saßen die fahrenden Händler, die sich ebenfalls im Wirt am Berg getroffen hatten, um ihre Geschäfte zu begießen. Auch Herr Morgenrot war unter ihnen. Doch während die anderen lachten und plauderten, sprach er kaum und schien in Gedanken versunken. Henny, Ludi und Ferdi ließen ihn keine Sekunde aus den Augen, während sie die Gäste bedienten. Draußen läuteten in der Nacht die Glocken der Wachtürme, die in den Bergen Gefahren aus der Ferne meldeten und ansonsten die Uhrzeit angaben. Erst einmal, dann ein zweites Mal. Die Zeit verstrich und bald musste es ein drittes Mal läuten. Doch davor stand Herr Morgenrot auf, legte ein paar Münzen auf den Tisch und verließ ohne ein Wort das Wirtshaus. Ferdi schnappte sich Ludi und Henny und rief ihrer Mama noch im Laufen zu: »Wir holen mal Brennholz!« »Aber wir haben genug Holz«, rief die Mama hinterher, doch die drei waren längst in der Dunkelheit verschwunden. Der Mond schien immer wieder hell hinter einer Wolke hervor und die Bucht sowie der Hafen lagen ungewöhnlich ruhig da. Je weiter sie Herrn Morgenroth folgten, desto mehr verklangen die fernen Geräusche des Wirtshauses und der Stadt. Schließlich blieb er an einem großen Felsen am Strand stehen, kletterte hinauf und blickte nachdenklich aufs Meer hinaus. Die drei versteckten sich in einem Fischerboot, das am Strand lag, und spähten über die Bordwand. Sie sahen, wie Herr Morgenroth seine Pfeife hervorholte, sie bedächtig stopfte und in den Mund steckte. Doch er zündete sie nicht an. Stattdessen starrte er weiter auf das Meer hinaus, als würde er auf etwas warten. Die Zeit verstrich. »Wo ist der, den er treffen will?«, flüsterte Ludi irritiert. »Vielleicht ist es eine Frau«, flüsterte Ferdi zurück und grinste schelmisch. Henny schnaubte leise. »Bestimmt die Apothekerin, die alte Giftspritze.« Doch je länger sie warteten, desto nervöser wurden die drei. Niemand kam. Nur der Wind trug ein leises Rauschen vom Wasser heran. Henny schaute über den Rand des Boots und blickte sich um. »Der verarscht uns doch«, grummelte Ludi. Doch Henny hatte plötzlich eine böse Vorahnung. Sie tippte Ferdi auf die Schulter und flüsterte, »Was ist mit den Briganten?« Ferdi zuckte zusammen und starrte aufs Meer hinaus. Erleichtert atmete er auf. Kein einziges Schiff war zu sehen. Doch dann bemerkte er etwas anderes. »Da kommt Nebel«, sagte er leise. Die drei schauten hinaus. Eine seltsame, dichte Nebelbank zog auf, viel schneller, als es Henny gewohnt war. »Hoffentlich zieht der Nebel nicht in die Bucht«, flüsterte Ludi. »Sonst entwischt er uns noch.« Doch der Nebel zog nicht vorbei, er hing, schwer und träge vor der Bucht. Die Sekunden zogen sich in die Länge und Hennys Herz schlug immer schneller. Herr Morgenroth blieb weiterhin still auf dem Felsen sitzen, blickte aufs Meer hinaus und schien auf etwas zu warten. Dann ertönten die Glocken der Wachtürme zum dritten Mal. Einmal, zweimal, dreimal. Doch niemand kam. Herr Morgenroth seufzte tief, zog eine Zunderbüchse aus seiner Tasche und zündete sich seine Pfeife an. Dann holte er eine kleine Laterne hervor, entzündete sie und stieg langsam vom Felsen hinab. Er ging zurück in Richtung Stadt. Die drei Kinder beobachteten ihn. Als er fort war, war die flackernde Laterne das einzige Licht in der Dunkelheit. »Das ist nicht gut«, murmelte Ferdi und schaute nervös aufs Meer. »Wir sollten Mama und den anderen sagen, was hier vor sich geht. Was auch immer der Kerl vorhat, es ist nichts Gutes.« Henny und Ludi nickten und die drei sprangen aus ihrem Versteck. Über den von Mondlicht erhellten Strand rannten sie zurück zum Wirtshaus. Doch plötzlich stolperte Henny über einen Stein im Sand und fiel der Länge nach hin. »Alles okay?« rief Ferdi besorgt, doch Henny war schnell wieder auf den Beinen. Als sie sich abklopfte, fiel ihr Blick zurück aufs Meer und ihr stockte der Atem. Der Nebel bewegte sich. Er zog jetzt schnell in Richtung Stadt, viel schneller, als er sich normalerweise bewegen sollte. Doch es war nicht nur Nebel. Etwas war darin verborgen. »Seht ihr das?« flüsterte Henny zitternd vor Angst. Ferdi und Ludi starrten in den Nebel, konnten aber zunächst nichts erkennen. Doch dann fielen ihnen die unheimlichen Schatten im Nebel auf. Große, bedrohliche Umrisse zeichneten sich ab, die wie Schiffe aussahen. Die Alarmglocken über der Bucht begannen hektisch zu läuten. Henny flüsterte ängstlich, »Sind das die Briganten?« Doch je länger sie hinsahen, desto klarer wurde, das waren keine Schiffe. Plötzlich ertönte ein Schrei aus dem Nebel, der ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein lauter, unmenschlicher Schrei, der weit über die Bucht hallte. Es klang wie ein Brüllen, vermischt mit etwas, das sie nicht benennen konnten. Aus dem Nebel trat eine riesige, schattenhafte Gestalt hervor. Sie war monströs und ihr Anblick ließ Henny erstarren.
»Rennt! Rennt um euer Leben!« schrie Ferdi.
Doch Hennys Beine wollten sich nicht bewegen. Sie stand wie angewurzelt da, unfähig, den Blick von den Gestalten abzuwenden. Ferdi packte sie am Arm und riss sie mit sich. Die drei rannten. Sie rannten so schnell sie konnten zurück zum Wirtshaus, während die Alarmglocken hektisch und wild über die Bucht schlugen. Hinter ihnen näherten sich die Gestalten aus dem Nebel, unaufhaltsam auf die Stadt zu. Ein schrecklicher Gedanke schoss Henny durch den Kopf. Sie suchen zuerst die Kinder. Ihr Herz raste und ihr Atem ging schneller, als die Erkenntnis sich in ihr festsetzte. Sie wusste, was aus dem Nebel kam, und die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Es sind die Zerstörer. Das war Die Zerstörer von Gora, die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Der zweite Teil, Der Mann am Meer. Was wird Henny und ihren Brüdern widerfahren? Nun, das erfahren wir im dritten Teil dieser Geschichte. Bleib dran und sei tapfer. Ihr Abenteuer hat gerade erst begonnen. Und ihr schlaft gut bis dahin und auf Wiederhören. Zerstörer von Gora, eine Produktion der Pandemic Production GbR 2025. Dieses Hörbuch ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Bearbeitung, ganz oder in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt.